wie man im Bekehrungslauf matt werden oder ausarten könne. Eine Betrachtung von Michael Hahn nach Hebräer 12, Vers 12 bis 15. Aus deinem Schreiben habe ich ersehen, dass bei dir, mein Bruder, der Streit zwischen Geist und Fleisch noch nicht ganz durchgeführt ist, sondern dass er erst recht angefangen hat. Lass dich aber solches nicht wundern, denn der Kampf geht fort bis an unser Ende, wollen wir einst als Überwinder erfunden werden. Ja, es ist erfahrungsgemäß, dass sich der Streit, je länger wir in der Nachfolge Jesu verharren, desto mehr erschwert und vermehrt. Bei vielen ist dies freilich nicht der Fall, denn sie haben die ersten Proben des Kampfes nicht in Gott wohlgefälliger Weise bestanden. Ist der Lauf aber ein regelmäßiger, so wird mit dem Wachstum des Geistes der Kampf anhaltender, oft auch grausamer, die Angriffe des Feindes werden listiger und verdoppeln sich. Es kann sich daher ein Kind Gottes nie Ruhe versprechen, als nur, wenn es in Gott einkehrt und in ihm bleibt. Außer dieser Ruhe in Gott ist der Geist stets in Gefahr, hin oder her geworfen zu werden. Darum soll ihn aller Kampf und Streit nur nach jener Ruhe sehnender machen, bis er sie immer wieder findet und endlich ewig behält. Bruder, wenn es also die Feinde mit dir mächtiger und listiger angreifen, so zeigt das an, dass du entweder aus der herzberuhigenden Gottesnähe durch irgendetwas in die Annehmlichkeiten der Sinnlichkeit herausgezaubert worden bist, oder dass dir ein schwererer Kampf bevorsteht, in dem du allein mit anhaltender Kraft der Willensbegierde durchbrechen kannst. Soll dies geschehen, so muss dein Wille sich im Licht der Wahrheit fassen. Ihm muss in der Finsternis, die ihn blenden und binden will, Angst und Bange werden, dass er sehnlich nach Freiheit verlangt. Andernfalls bleibt er im Kampf zwischen Wollen und Nichtwollen stehen, träumt von Ruhe und hat doch beständige Seelenqual. Bei allen Versuchungen finden wir in uns ein Etwas, das hauptsächlich schwer zu überwinden ist. Dieses Etwas ist, es sei, was es immer wolle, die Festung des Feindes. Darin sitzt er und weiß das Ding freilich so darzustellen, dass es uns lieb sein möchte. Aber dieses Etwas muss ohne alle Gnade zerstört werden, sonst werden wir als Gefangene darein gesetzt. Wären wir im Wachen und Beten treuer gewesen, so hätte sich uns nicht nach und nach ein Ding ins Herz eingeschlichen, das bei den Angriffen des Feindes von vornherein mit ihm einverstanden ist und ihm zufällt. Da kostet es freilich Ernst, und der Wille des Geistes muss rein ins Licht verlangen, wenn er nicht gehalten und eingekerkert werden soll. Je unschuldiger nun jenes Ding, das uns von Gott und seinem Lichtsumgang zurückhalten will, zu sein scheint, desto gefährlicher ist es. Denn es wird nicht als ein so schlimmer Feind angesehen und darum auch nicht so ernstlich angegriffen und bekämpft. Es stört uns aber den Frieden mit Gott und raubt uns den Frieden in Gott und muss darum als sehr feindlich betrachtet werden, und seine scheinbare Gestalt muss man als Satans Gestalt ansehen, die uns betrügen will. So sehr es notwendig ist, dass wir unser Herz als einen Brunnen des Abgrunds bewachen, so sehr ist es nötig, dass wir uns mit dem wahrgenommenen finsteren Wesen in den ernstlichsten Kampf einlassen. Dies kann aber nicht anders geschehen als durch unablässiges Eindringen ins Licht der Freiheit in gläubigem, ringendem Gebet. Betrachtet man das entdeckte Böse nicht in aller seiner Schädlichkeit und Gefährlichkeit, so fängt es an, durch Unterredung seine hässliche und schädliche Gestalt zu verstecken, um in falschem Licht zu erscheinen und auf diese Weise den Sieg zu erhalten. Wenn nun eine so angefochtene Seele nicht tagtäglich gleichsam von vorne anfängt und also immer wieder die ersten Werke tut, so wird sie nie Überwinderin werden und zur wahren Freiheit gelangen. Aus dem bisherigen geht nun klar hervor, dass wir in unserem Christenlauf eigentlich nie stille stehen, sondern entweder langsamer oder schneller vorwärts oder auch rückwärts gehen. Dies zu wissen darf uns keineswegs gleichgültig sein. Denn das würde schon von einem betrübten Seelenzustand zeugen, in welchem sich leider heutzutage viele befinden, und zwar viele, die es gar nicht von sich meinen. Würden solche sich nicht reich und satt dünken, so müsste man einen gar anderen Ernst bei ihnen wahrnehmen. Haben sie ehemals zu viel getan, so tun sie jetzt leider zu wenig und nicht einmal das, was Gott so ernstlich und deutlich von ihnen fordert. Bruder, in einen solchen Zustand könntest du geraten, wenn nicht durch eine neue Übergabe an den Herrn, dem allem vorgebeugt wird. Denke nicht, dass das schon geschehen sei. Denn wenn das nicht immer wieder, und zwar immer ernstlicher und redlicher geschieht, so findet man leider mit der Zeit, dass die ersten Übergaben nicht zu wirklichen Überlassungen geworden sind und dass das, was man schon übergeben hatte, so nach und nach wieder zurückgenommen würde. Ach, dass dieser üble Zustand nicht bei so gar vielen wahrgenommen werden müsste. Sucht man nun solche Seelen wieder einzuleiten, so rechtfertigen sie sich selbst und beruhigen sich in Werken der Eigenheit, was noch das Betrübteste ist, anstatt dass sie sich mit geschlagenem und geschmolzenem Herzen in den Grund des ewigen, unergründlichen Gottes Erbarmens einersenken sollten, damit sie wieder neu aufleben und wieder mit Kraft der Seligkeit und Heiligkeit angetan würden. Zu dieser Art von Seelen hast du, mein Bruder, bisher nicht gehört. Ich weiß aber, dass es auf Seiten des Feindes darauf angelegt ist, dich in solchen Stricken zu fangen. Daher möchte ich dich noch zu rechter Zeit ermahnen, doch durch alle die Dinge, die dir im Wege stehen, ernstlich durchzubrechen. Großen Nutzen wird es dann für dich haben, wenn der Zweck erreicht wird, zu welchem diese Dinge über dich verhängt sind. So ernstlich es von Seiten des Feindes darauf angelegt ist, dich von dem abzubringen, was Gottes Geist in dir gewirkt hat, so ernstlich ist es auf Seiten Gottes gemeint, dich um einen schönen Grad weiter ins Licht auszugebären. An deinem ernsten und treuen Willen liegt es aber, diesen Reiß von allem, was ihn blenden und binden will, kräftig los und gib weder Pardon noch Frist. Es gilt dein Leben. Lass dein Vertrauen auf dich selbst ganz verschwinden und so lange sinken, bis es in dem Grunde des ewigen Erbarmens ruht und von da dein Mut in Gottes Kraft sanft emporsteigt. Dann wirst du stark sein in dem Herrn und erfahren, was man mit ihm und in ihm vermag. Du wirst in neuer Kraft mit Glaubensflügeln auffahren wie ein Adler. Du wirst wandeln und nicht matt werden. Laufen und nicht müde werden. Lied nach Melodie: Mein Heiland nimmt die Sünder an. Dem, der da hat, dem wird noch mehr, wenn er nur treu vom Herrn gegeben. Du bist des Guten zwar nicht leer, doch könntest du mehr im Geiste leben. Gib deiner Seele, was sie speist und was dein Grund so gern genäust. Such's auf, wo's immer ist zu finden, trag ernstlich Sorg um dein Vollenden und weich dem Weltgeist gänzlich aus, ja eile nach des Vaters Haus. Gewiss, es ist ein Geist in dir, der die Vollendung wird verlangen. Ist er verdeckt und schmachtet schier, bleibt nur mit Ernst an Jesus hangen. Er hilft ihm wiederum empor, bitt ihn, Herr, öffne Herz und Ohr. Bald wirst du wieder brünstig werden und freier von der ganzen Erden. Und kannst du, sprich auch andern zu, mit dir zu suchen Gottes Ruh. Herzliebster Heiland, treibe mich, dir ja in allem recht zu gleichen. Ich schrei zu dir, ich bitte dich, ach, lass mich nicht zurückweichen. Lass mich da hinten bleiben nicht, erleuchte mich mit deinem Licht. Gib Lust und Kraft zum Überwinden, wenn ich dich suche, lass dich finden. Ach, stärk mich Schwachen, steh mir bei, bis ich von allem los und frei.